SRF Digital.
Ich bin der Peter Buchmann und das sind unsere Themen. Was sind eure Lieblings-Apps? Wir wollten es wissen und sind auf die Straße fragen. 6 Sekunden sind genug. Die Kurzvideoformate Vine und Instagram. Open Data. Der Bund stellt Datensätze neu an einem Ort online. Im Game-Tipp: Killer is Dead. Ein japanischer Fiebertraum. Und nochmal Japan und Game-Industrie. Diese Woche ist der ehemalige CEO von Nintendo, der Hiroshi Yamauchi, im Alter von 85 gestorben. Nintendo kennt jedes Kind, die Geschichte dieser Firma kennt aber kaum jemand. Wer war denn der Hiroshi Yamauchi? Dieser Frage ist der Luzi Müller auf SRF News nachgegangen.
Ja, dazu muss man vielleicht ganz kurz die Geschichte anschauen, die ist absolut märchenhaft. Yamauchi übernahm Nintendo im zarten Alter von 21 Jahren und das war 1949, also erst kurz nach Kriegsende. Er trat damals in die Fußstapfen seines Großvaters, der über Nacht praktisch gestorben war. Also er wurde damit in das kalte Wasser geworfen und übernahm als Chef die Firma Nintendo. Computerspiele waren damals noch in weiter Ferne. Also das Unternehmen Nintendo produzierte damals hochwertige japanische Spielkarten. Das war das einzige wirklich wichtige Produkt. Das heißt, sein Verdienst war es, also Yamauchis Verdienst war es, das Unternehmen von der analogen in die digitale Spielwelt überzuführen. Dabei ist es ihm gelungen, die traditionellen Qualitätsansprüche des Unternehmens hochzuhalten und gleichzeitig dank günstigen Preisen ein breites Publikum zu erschließen.
Gibt es denn irgendwelche Meilensteine in der Geschichte von Nintendo, die wirklich Yamauchi gesetzt hat?
Ja, sein Verdienst, sein großes Geschick war es offenbar, die richtigen Leute zu finden und einzusetzen, deren Talente zu fördern und ihnen auch den Raum zu geben, um experimentieren zu können. Das hat dann zu wegweisenden Produkten geführt, wie beispielsweise Game & Watch. Das waren tragbare Spiele, die gab es zu meiner Kindheit. Das waren Spiele mit einer ganz primitiven Digitalanzeige und einem Wecker. Bekannte Titel waren damals Donkey Kong und Octopus. Das erinnert man sich vielleicht noch daran, das war der Renner auf dem Pausenplatz damals. Mitte der 80er Jahre dann, natürlich auch ganz entscheidend, kam das Nintendo Entertainment System. Damit ist es Nintendo gelungen, Spiele aus den Spielhallen in das Wohnzimmer zu bringen. Das haben zuvor schon andere getan, zum Beispiel Atari. Der Markt war damals aber sehr stark fragmentiert und Nintendo ist es gelungen, diesen Markt an sich zu nehmen, auch da mit guten Spielen und mit tiefen Preisen. Und dieses Erfolgsmodell der Spielkonsole, auf diesem Modell bauen auch moderne Konsolen bis heute auf, das ist immer noch ersichtlich daran, dass sich beispielsweise die Controller, also die Steuergeräte, kaum unterscheiden von damals.
Dann kann man also sagen, obwohl kaum jemand den Namen Yamauchi kennt, hatte der Mann großen Einfluss auf die Game-Industrie.
Ja, sicher, denn seinen Einfluss, den kann man kaum überschätzen. Er gilt auch in Insiderkreisen als Visionär. In der Öffentlichkeit ist, wie Sie sagen, standen andere. Es gibt da Namen wie Shigeru Miyamoto, der Erfinder von dem legendären Computerspiel Super Mario, der in Japan beinahe ein Star ist. Die standen viel mehr in der Öffentlichkeit. Yamauchi ist aber der Mann, der diese Leute gefunden hat und der die Strukturen geschaffen hat, damit diese eben ihre Kreativität entfalten konnten.
In der Schweiz haben etwa 3/4 von allen Leuten zwischen 16 und 64 ein Smartphone. Uns hat es Wunder genommen, für was das die Leute ihr Smartphone brauchen und haben dabei eine Überraschung erlebt.
Der Guido Berger aus der SRF Digitalredaktion ist mit seinen Leuten auf der Strasse und hat ganz etwas Einfaches gesehen. Nämlich, zeigt uns schnell euer Smartphone und hat Überraschungen überlebt.
Dass es uns nicht wollen zeigen.
Ehrlich? Ja, ist es etwas ganz Privates?
Ja, offenbar. Oder? Viele Leute haben gefunden, in dem Moment, wir hätten ja gerne noch ein Foto gemacht, oder? Dass man so sieht, das ist das Telefon und das ist die Person, die dazugehört. Die kann man jetzt auf srf3.ch anschauen. Und dann eben die Frage, zeig mir, was du da für Apps drauf hast, ist offenbar einfach sehr eine persönliche Frage. So ein bisschen wie ein Eindringen in die Privatsphäre, die wir da gemacht haben. Und auch viel persönlicher als die Frage, was los ist oder was los ist gerade. Und die Jüngeren haben ein bisschen weniger Probleme damit und entsprechend sind jetzt die Porträts, die wir gemacht haben, alle von Leuten, die jünger sind als 30.
Vielleicht wollen die Leute wirklich nicht, dass man sieht, mit was man sich so ein bisschen beschäftigt, oder? Mm-hmm. Wenn man so auf dem Smartphone rumdrückt. Indiskrete Frage offenbar. Aber die, die es euch gezeigt haben, die hat es ja auch gegeben, und zwar sogar einige. Gibt es da Gemeinsamkeiten?
Ja, alle natürlich haben WhatsApp drauf, alle haben die App von 20 Minuten drauf, Facebook, SBB, das
Klassiker
sind halt alles
Schweiz,
so die, genau, genau. Die wo alle brauchen. Es hat auch noch viele gehabt, die einfach noch kein Smartphone haben. Das vergisst man manchmal ein bisschen. Letztes Jahr sind nur etwa 60% der neu verkauften Telefone sind smarte gewesen. Die anderen haben noch solche ohne Apps. Über das darüber aus, aber eigentlich haben wir keine Gemeinsamkeiten gesehen. Und das haben wir eigentlich auch so erwartet. Weil Smartphone ist aber wirklich ein sehr persönliches Gerät. Durch die Apps kann man es sehr stark individualisieren und dementsprechend sind halt die Apps, die wir drauf haben, direkt die Entsprechung von den persönlichen Interessen, wie zum Beispiel die hier.
Also meine speziellste App auf dem Smartphone ist Google Sky, weil ich danach kann immer genau schauen, welche Sterne das aufgehen und wo Planeten sich befinden.
Ah, Google kann das auch. Google Sky. Siehst, ich mache das mit einer anderen App. In die Sterne schauen mit Skywalk. Kann ich auch empfehlen. Siehst du noch, wo die Satelliten sind? Wären, wenn man sie würde sehen.
Ich spiele natürlich mit meinem Telefon. Von dem, bei mir ist es Goat Up 2 ist ein Spiel, das ich im Moment gerade spiele. Mit so Geissen und Schafen. Das ist lustig.
Nicht alle, die wir auf der Straße nach ihren Lieblings-Apps gefragt haben, haben ein grosses Geheimnis daraus gemacht.
Zeig uns deine App.
Meine Lieblings-App ist momentan We Heard It. Das ist so eine App, wo alles Fotos drauf sind. Es ist ähnlich wie Pinterest und man sieht Mode, Styles, Stars und einfach Leute. Man kann bestimmte Sachen suchen und anderen Leuten folgen und selber Fotos rein tun. Ja, es ist einfach cool und etwas Neues und es hat noch nicht so viel.
Meine speziellste App nennt sich Urlaubspiraten, einfach weil es da jeden Tag die tollsten Angebote für Städtetrips und auch längere Reisen gibt, die man so günstig einfach nirgendwo anders findet.
Das heißt, du schaust vor dem Wochenende, wo gehe ich hin und dann gehst du los?
Genau, genau. Ich schaue kurz vor dem Wochenende einfach rein und suche mir da den tollsten Städtetrip aus und buche das Ganze dann einfach und dann bin ich jedes Wochenende irgendwo anders.
Mein liebster App ist Trickfilm Creator, weil man mit dem wirklich kann irgendwelche Fundstücke aufnehmen und beleben, animieren, um eine kleine Geschichte machen, was man gerade Lust hat.
Meine wichtigste App ist der Kalender, weil dort haben wir zum Arbeiten alle Termine drin und synchronisiert. Also wir haben ein Team, das macht Begegnungen, der schaut das ganze Zeug an und tut das terminisieren und wir installieren das Ganze installieren und kriegen dann die Termine gerade auf dem Nachteil im App.
Ich habe zwei spezielle Apps auf dem Handy zum Sendung anschauen, die ich verpasst habe auf dem Fernsehen. Und die eine heisst Köln 5067 und die andere Berlin Tag und Nacht. Kannst du deine verpasste Sendungen von Köln halt oder von Berlin nachschauen? Weil wenn ich arbeite und Schule habe, kann ich das schlecht dann im Fernsehen nur nachschauen.
Uns hat es natürlich auch Wunder genommen, was die SRF3-Hörerinnen und Hörer für spezielle Apps brauchen. Der Guido Berger hat beim Andi Rohrer zwei von diesen Apps vorgestellt, die ihr uns in die Kommentare geschrieben habt. Und eine hat es Guido ganz besonders angetan. Mir übrigens auch.
Eine App, die mir sehr gut gefallen hat, ist die, die Daniel Forster aus Frauenfeld empfohlen hat, nämlich Marine Traffic. Das ist eine App, wo man schauen kann, wo Schiffe gerade sind. Also so um die ganze Welt sieht man auf einer Karte drauf, wo jetzt gerade ein Schiff ist. Also auch, ob es ein Frachter oder ein Tanker oder ein Fischerboot ist und in welcher Geschwindigkeit das Schiff gerade fährt in Knoten, wo an das es fährt. Und es hat sogar noch ein Fötterli, dass man auch sieht, wie das Schiff aussieht. Und Daniel schaut jetzt nicht auf jedes Schiff, das wäre ja noch zu wenig speziell, sondern sie schaut vor allem auf italienische Fischerboote, die so mit Schleppnetz fischen. Das ist sehr spezifisches Hobby, was sie da hat.
Virtuell verfolgen. So.
Das ist eine total faszinierende App, muss ich sagen. Ich habe die natürlich auch nicht gekannt vorher, aber man kommt wirklich so ein Abbild über von dieser globalisierten Wirtschaft, von den Warenströmen, die da überall durchfließen, jetzt im Moment gerade. Das ist wirklich cool.
Und es ist ja auch ein bisschen ein Bild von ihrem Kopf, oder? Wie sie die Schiffe verfolgt und anschaut. App von Hörerinnen und Hörern haben wir heute auch einen Begriff gelernt, nämlich die sogenannte Dashcam.
Genau, das ist eine App, die Martin Jelk aus Affolter am Albis braucht. Also eine Dashcam ist eine Kamera, die man im Auto so aufs Armaturenbrett montiert und dann filmt die vorne raus und einfach alles, was so auf der Straße passiert. Martin braucht für das eine App, die heisst Witness Driving und er hat so ein altes Smartphone einfach umfunktioniert und fix im Auto montiert, hat er geschrieben. Dashcams sind in Russland übrigens sehr beliebt und verbreitet. Die brauchen das offenbar gerne, um so Beweis zu sammeln, wenn es irgendwie Streitigkeiten gibt bei einem Verkehrsunfall. Da mögt ihr euch vielleicht noch erinnern, im Februar ist ja der Meteor eingeschlagen, ja, über, genau, Russland. Und dort hat man sehr viele so Bilder gesehen, die eben mit so Dashcams
aus einem ruckligen Auto
genau, wo gefilmt worden sind in dem Moment. Also wenn das mal in der Schweiz sollte passieren, hoffen wir natürlich nicht, aber wenn es mal sollte passieren, dann müssen wir dann bei Martin nachfragen. Er hat das dann vielleicht mitgefilmt.
Genau, und er meldet sich sofort als Laserreporter und genau, will noch einen Kinogutschi abstauben, wie das einmal funktioniert.
Und da nochmal ein paar Apps, die die Leute auf der Straße uns gezeigt haben.
Zeig uns deine App.
Also eine App, die ich ganz super finde, wenn man unterwegs ist, ist TripAdvisor. Ja, es ist einfach sehr gäbig, wenn man jetzt gerade irgendwie im Ausland ist, in einer grösseren Stadt, zum ein Restaurant, ein Museum oder irgendwelche andere Sehenswürdigkeiten anzuschauen und auch die Kommentare von den Besuchern, also die Reviews von den anderen Touristen kann lesen.
Die coolste App, die ich habe, ist A-Trax. Das ist so eine App, da kannst du am Morgen, wie du Lust hast, Musik richtig auswählen und dann kannst du sie hören. Du kannst dann speziell eingeben, ob du sie gerade im YouTube sehen willst. Und dann kannst du sie dementsprechend auch runterladen.
Die App, die ich am meisten brauche, ist Google Plus. Weil man einfach schnell an Infos kommt über neue Geräte, über Computer. Und das interessiert mich. Ich finde es besser als Facebook, weil ja, es hat nicht so viel Blödsinn drauf in dem Sinn. Also so Spiele, die man nicht spielen will, aber die ganze Zeit so blöde Anfragen geschickt bekommt. Und das brauche ich einfach nicht.
Meine speziellste App ist Autorap und man kann mit der selber aufnehmen und es macht einen Rap daraus.
Können wir das hören?
Das ist die coolste App, SRF 3.
Meine Lieblings-App ist iTube. Mit dieser App kann man eigentlich alle Videos, die auf YouTube sind, also ziemlich alle, einfach anschauen, abladen und dann, wenn man kein Internet hat, ist es einfach drauf, ohne dass es noch Ladezeit hat oder dass irgendwie noch, dass man Internet braucht.
Handy-Apps sind also etwas ganz Persönliches. Die Kathrin Hönegger hat dann am Schluss von dem Tag von Guido Berger wissen, ob es dann unter diesen vielen Apps in den Rückmeldungen der Hörer trotzdem auch Gemeinsamkeiten gibt.
Ja, es gibt eigentlich nur einen gemeinsamen Nenner: Fotografieren. Das ist so das, was offenbar alle machen mit dem Smartphone. Das weiss man auch so von Untersuchungen her, dass das eine der Hauptnutzungen ist. Und darum gibt es dort eigentlich eine Überschneidung. Also Apps, die irgendwie etwas mit Fotos zu tun haben. Die Beispiele, die jetzt aber so reingekommen sind, den Tag durch, sind jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Das sind eigentlich wirklich so die grossen, die man halt kennt. Instagram, Kamera Plus oder Snapseed sind so die, was genannt haben.
Was ist eigentlich mit den Spielen? Hat sich auch der Twitter, der SRF3er, der SBH69 gefragt, auf ein Smartphone gehören doch keine Spiele drauf. Punkt. Bin ich absolut hinter ihm, der Meinung.
Ja, das sind die Renner in der Minderheit, weil eigentlich sind die Spiele auf den Smartphones drauf. Das ist so eine von den Tätigkeiten, die am meisten Zeit braucht. Da gibt es Untersuchungen, das, was die Leute am meisten machen auf den Smartphones. Und Spiele sind auch die Art von Apps, die immer am meisten Umsatz generieren. Also viele Leute spielen, aber irgendwie fast niemand hat Spiele gesagt. Das sind eigentlich nur ganz wenige, haben Spiele gesagt. Heyday ist gefallen, Candy Crush Saga. Das ist nicht verwunderlich, wie das sind so absolute Hitparaden Stürmer im Moment. Google Ingress ist auch noch ein paar Mal genannt worden. Das ist eher so ein bisschen etwas Spezielles. Da rennt man so von außen rum in der richtigen Welt und sammelt so virtuelle Punkte auf. Aber sonst eben eigentlich kein Spiel, obwohl man wissen, dass die Leute spielen auf Smartphone.
Hast du eine Erklärung für den Widerspruch?
Ja, nicht so richtig, muss ich sagen. Zwei plausible Erklärungen habe ich, die ich röteln kann. Das eine ist vielleicht, dass so, wenn wir sagen Apps, dass man dann nicht direkt an Spiel denkt. Das Spielen so wie eine eigene Kategorie sind und Apps ist eine Art wie alles andere außer das Spiel. Das könnte ich mir vorstellen. Oder das andere ist einfach, dass die Hörerinnen und Hörer, die spielen, dass die einfach so mit Spielen beschäftigt sind, dass sie nicht Radio hören.
Ein Überblick über die persönlichen Apps und Fotoporträts von denen, die bei den Strassenumfragen mitgemacht haben, findet ihr auf srf.ch unter digital. Zwei soziale Netzwerke setzen seit ein paar Monaten auf Kurzvideo. Bei Twitter kann man mit Vine Video machen und bei Facebook mit Instagram. Hat der Andy Warhol also doch recht gehabt, wo er von den 15 Minutes of Fame geredet hat, vom 15-minütigen Raum für alle. Über diese Frage und die Szene, die rund um das Kurzvideo entstanden ist, hat Luzi Müller mit dem Peter Wald auf SRF 3 geredet.
Was hat das mit diesen Videos auf sich?
Wenn man es genau anschaut, dann sollte man eigentlich sagen, es sind nicht 15 Minuten Berühmtheit, sondern nur noch 15 Sekunden Berühmtheit, die uns allen zur Verfügung stehen. So lang sind nämlich die kürzesten Videos maximal. Instagram bietet das an seit Mitte Jahr, dass man so Videos macht. Noch vorher war Vine, auch ein beliebter Dienst, der zu Twitter gehört. Dort sind Videos sogar nur 6 Sekunden lang, die man machen kann. Funktionieren tun sie praktisch gleich. Man nimmt einfach die App in die Hand, hebt mit dem Daumen drauf und dann nimmt das Video auf. Also ist eigentlich so einfach machen wie ein Foto, postet das nachher auf Twitter und Facebook oder auch sonst im Web.
Kurzvideos aufnehmen, wie gross ist denn die Szene?
Vine, das Twitter-Videodienst, da gibt es seit Anfang Jahr, der hat 13 Millionen Benutzer. Instagram, dort sind es 10-mal mehr, 130, die heute so eine Videofunktion haben.
Doch, schon recht viel. Trotzdem, Filme online stellen, das ist an sich nicht neu. Was kann man dort, was man zum Beispiel mit YouTube bis jetzt nicht könnte?
Eben, dass die Länge so limitiert ist, dass man so einen engen Zeitkurs hat, hat das bewirkt eben etwas ganz Spezielles. Selber Film machen, das ist nämlich an sich etwas recht Schwieriges. Das ist schwierig, dort Länge im Griff zu haben. Schnitt ist nicht einfach. Eine Dramaturgie sollte man haben. Und all diese Sachen, die fallen eigentlich plötzlich weg, wenn man nur noch so wenig Zeit zur Verfügung hat. Etwas, wo in drei Minuten vielleicht unerträglich langweilig wäre auf YouTube, wird plötzlich super spannend, wenn es in wenigen Sekunden erzählt wird. Weil es eben auch Kreativität fordert, Action fordert. Also man sieht das auch in diesen Videos, dass die Leute mehr machen, als dass sie schwätzen.
Und verlangt vom Publikum auch weniger Zeit ab?
Ganz genau. Und es gibt auch Untersuchungen, die etwas ganz Interessantes zeigen, dass nämlich die Aufmerksamkeit für so Videos extrem viel höher wird, je kürzer das die Videos sind. Also speziell unter einer Minute steigt unsere Bereitschaft, so etwas, ein Video zu konsumieren, extrem stark an und ist bei der Länge von 15 Sekunden ungefähr maximal. Das heisst, dann ist man total konzentriert und aufnahmefähig und dementsprechend bleibt auch mehr hängen von dem, was man in dieser kurzen Zeit transportiert.
Du hast ein paar dabei von diesen Videos.
Ein paar Beispiele mitgebracht, was wir hier zum Beispiel hören. Hat jemand einen Loop gebastelt im Billardcenter, also mit Tönen von dort. Man hört den Billard gehen und Kugeln stäuben und so. Das ist einer von den, der sehr flissig Videos produziert auf Vine, der dort auch eine gewisse Bekanntheit hat, schon in dieser Szene. Dann gibt es aber Leute, die schon bekannt sind, Musiker zum Beispiel, die Vine als neue Plattform nutzen, dort ihre Videos posten, zum Beispiel Daido. Da gibt es ein Video, wo sie 4 Takte aufgenommen hat, wo sie am Proben ist in ihrem Hotel und das auch als Video abspielt.
Also was man da hört, das sind einfach endlose Loops, das tut sich auch laufend wiederholen. Und wie sind denn die Videos dazu?
Die sind auch so, also die wiederholen sich auch, weil sie auch so kurz sind. Das trägt aber auch zu einer ganz speziellen Ästhetik bei, die Form von diesen Kurzvideos hat. Also es ist so ein Twitter-Ding zwischen Fotos und Filmen. Also eigentlich bewegt sich etwas, aber es geht trotzdem nie wirklich vorwärts. Also es ist wie ein bewegtes, tönendes Bildli sozusagen.
Das heisst, es geht mehr darum, Stimmungen zu transportieren, weniger Informationen?
Beides. Es gibt Leute, die eben auch ausprobieren, wie viel Information man tatsächlich in so 6 oder vielleicht 15 Sekunden reinpacken kann. Das hat General Electric, das amerikanische Unternehmen, zu einem Wettbewerb gebracht. Sie haben den Wettbewerb geheissen, wie viel Wissen kann man in 6 Sekunden in so einem Video transportieren. Und wenn man schaut, was dort für Einsendungen zurückgekommen sind, ist das recht eindrücklich, wie es die Leute geschafft haben, mit ganz einfachen Tricks, zum Teil mit Trickfilmtechniken, zum Beispiel physikalische Phänomene in so 6 Sekunden zu verpacken. Und es gibt dann ganz andere Formen. Es gibt eine ganz neue Art von Comedy, die so entsteht, wo man einen Witz oder einen Spass oder einen Ulk in so kurzer Zeit will transportieren. Einer der Bekannteren, wo das Medium jetzt auslodet, ist der Will Sasso, ist ein kanadischer Schauspieler und Komiker. Und ich habe da ein Beispiel mitgebracht, wo er probiert, ein Stück Whitney Houston zu singen, aber eine Zitrone, die plötzlich im Maul ist, ihm das verhindert. Das tönt so.
Ein Link auf das Zitronenvideo, das ihr gerade gehört habt, zusammen mit Links auf andere Kurzvideo, findet ihr auf srf.ch unter Digital. Dort gibt es auch eine Videoanleitung, wie man selber ein Kurzvideo machen kann. Natürlich ist die Anleitung selber auch ein Kurzvideo. Man hat natürlich beweisen, was man alles in 15 Sekunden sagen kann. Ihr findet übrigens alle unsere Videos auch direkt auf YouTube. Abonniert einfach unseren Kanal SRF Digital heissen wir auf YouTube. Die Open-Data-Bewegung fordert, dass der Staat seine Bürger Daten, die mit Steuergeldern erhoben worden sind, gratis zur Verfügung stellt. Seit dieser Woche betreibt der Bund neues Portal opendata.admin.ch. Der Reto Wittmer hat auf SRF 4 News mit dem Projektleiter beim Bund und einem Vertreter vom Verein opendata.ch geredet.
Für Andreas Kellerhals, Chef des Bundesarchivs und Projektleiter des neuen Portals, war es ein stolzer Moment, als er opendata.admin.ch freischaltete. Auf der Website stellt der Bund ab sofort Daten zur Verfügung, statistische Bevölkerungsdaten etwa. Keine Revolution. Diese Daten sind für jedermann schon seit einigen Jahren vorhanden. Nun sind sie praktisch gebündelt.
Statt dass sie eben auf Webseiten von 10 verschiedenen Bundesämtern zu finden waren, können sie jetzt unter einem Portal gemeinsam gefunden werden.
Damit ist eine wichtige Forderung der Open-Data-Bewegung erfüllt. Jeder Staat soll seinen Bürgern seine Daten zur Verfügung stellen. Und zwar kostenlos, einfach zugänglich und in einer einheitlichen Form. Noch ist dies heute in der Schweiz nur bedingt möglich, weil viele Datensätze fehlen, sagt Hannes Gassert vom Verein opendata.ch, dem Organisator des Kongresses.
Der Staat hat Daten, die von größter Bedeutung sind. Geodaten, wo wir weltweit führend sind, sprich Karten, Wetterdaten oder schon nur etwa die Daten des Fahrplans, wann fährt welcher Zug, welcher Tram, welcher Bus. Und das sind Daten, die bislang ganz gut eigentlich unter Verschluss gehalten sind.
Aus Sicht der Open-Data-Bewegung sei das neue Portal auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Nicht nur ein Zugangspunkt zu Daten, sondern ein Eingangspunkt zur Diskussion.
Es kommt jetzt in der Schweiz alles zusammen, hin zu einer öffentlichen Diskussion über, was machen wir mit all unseren Daten.
Diese Diskussion sei nötig, weil an Open Data kein Weg vorbeiführe. Nur schon, weil andere Länder bei dieser Thematik schon weiter seien. Auch für Andreas Kellerhals ist klar, dass das neue Portal in keiner Weise ein fertiges Produkt ist, sondern mehr eine Experimentierwiese, um weitere Daten zu integrieren. Gesundheitsdaten etwa sollen bald folgen. Und immerhin sei man mit dem neuen Portal nicht europäisches Schlusslicht.
Wir haben zumindest eine Einzigartigkeit, wo wir die Ersten sind, wir haben ein viersprachiges Portal, das gibt es sonst in Europa nicht.
Der SRF 3 Game-Tipp.
Ein Thema hat die Woche die Gamewelt natürlich besonders beschäftigt. Gemeint ist der Release von Grand Theft Auto, einem der erfolgreichsten Games. Was das mit dem Guido Berger seine Ferien zu tun hat, das hat er an Peter Wald auf SRF 3 erzählt.
Der Bauch in der Sonne brünen, ein bisschen Bädeln, fein essen. Ferien, wie wir uns das vorstellen. Ach, geniessen wir es noch ein bisschen. Guido Berger aus der SRF Digital Redaktion. Du verbringst deine Ferien, glaube ich, ein bisschen anders. In einem dunklen Räumchen vor einem grossen Bildschirm und lebst von Tiefkühlpizzas.
Ja, also richtig kochen mache ich dann schon noch schnell Pause. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, einmal im Tag rauszugehen, ein bisschen spazieren. Aber sonst bleibe ich dann den ganzen Tag drin und spiele Grand Theft Auto 5, wo jetzt gerade rausgekommen ist, GTA 5. Mache also Ferien in San Andreas.
Aha, Ferien für ein Spiel ist ein bisschen extrem, oder?
Ja, findest du jetzt? Bin ich sicher, dass das viele da draußen gar nicht extrem findet. Da bin ich sicher nicht der Einzige, der das jetzt in dem Moment gerade macht, wo vielleicht jetzt schon Ferien sich genommen hat oder eben so, ich habe nicht mehr ab nächste Woche. GTA ist einfach ein riesiges Ereignis. Es ist eine Serie, mehrere Spiele. Insgesamt haben sich etwa 125 Millionen Spiele verkauft in dieser Serie. Die Version 5 jetzt, die gestern rausgekommen ist, das ist wahrscheinlich das teuerste Spiel von allen Zeiten, einmal mindestens im Moment. Man schätzt, dass das etwa 250 Millionen Franken gekostet hat, so für Entwicklung und Marketing. Und das ist auch überhaupt kein Risiko. Das wird ganz sicher ein Erfolg. Da erwartet man, dass die so im ersten Monat schon 1 Milliarden Umsatz machen mit dem Spiel. Also es ist nicht nur für Games, sondern auch für die Unterhaltungsindustrie im Ganzen ein Riesenereignis.
Also es ist ein Ereignis, wo du direkt sogar Ferien nimmst dafür. Mhm. Das heisst, der Game-Tipp zu dem Spiel, den gibt es aber noch nicht heute.
Nein, weil es ist einfach zu gross. Ich habe es so wie ihr da draussen auch erst gestern bekommen und da jetzt schnell einen Abend lang ein bisschen spielen und dann ein Spiel besprechen, wo ich Dutzende, wahrscheinlich 100 Stunden wird drin verbringen, das ist einfach nicht seriös. Also da nehme ich mir jetzt in Ruhe Zeit, spiele das so wie ihr auch und rede dann heute in einer Woche drüber. Und da komme ich übrigens dann extra kurz aus der Ferien wieder zurück, um es zu besprechen und dann gehe ich wieder zurück in die Ferien.
Im Game-Tipp von dieser Woche hat der Guido dann das japanische Spiel Killer is Dead vorgestellt. Ein Spiel, das ihn total verwirrt hat. Und trotzdem hat es ihm gefallen.
Dich hat das total verwirrt zurückgelassen. Und das ist jetzt doch schon eher speziell bei dir, oder?
Ja, das passiert mir sonst eigentlich nicht so viel. Spiele haben ja eigentlich selten eine wirklich komplizierte Geschichte. Aber da hat es mich einfach total verwirrt. Und ich glaube auch mit voller Absicht. Das ist genau das, was das Spiel auch wollen hat.
Was ist denn so wahnsinnig kompliziert an dieser Story?
Also in den groben Zügen ist sie eigentlich noch klar. Wir spielen dort einen, der Mondo heisst. Und das ist so ein Auftragsmörder. Also der arbeitet für so eine Agentur, wo Kunden kommen und einen Mord in Auftrag geben. Eigentlich immer an jemandem, der ihnen etwas Schlimmes angetan hat, also sie wollen sich so rächen. Und jetzt denkt man noch so an einen Krimi, oder? Aber wenn man an einen Krimi denkt, ist man weit davon entfernt von dem Spiel. Einfach ein Beispiel für so einen Auftrag. Eine Komponistin kommt und der hat einen, der Victor heisst, hat ihre Ohren gestohlen.
Oh, das ist blöd, ja.
Und hockt jetzt oben in einem 1000 Stück hohen Wolkenkratzer und hat sich irgendwie an ein riesiges pulsierendes violettes Hirn angeschlossen und irgendwie die Ohren von dieser Komponistin an und will jetzt über so einen Sender böse Musik über den ganzen Planet verbreiten, dass alle anderen Menschen böse werden. Das ist so ein Auftrag. Ein anderer Auftrag ist kein Mensch, sondern ein Loki, der Tommy heisst. Und die soll verschrottet werden und die dreht dann durch und wird also zu einem Zugmonster, der durch Sibirien rast und wo man muss zerstören, bevor sie Moskau erreicht.
Also eher eine magische Geschichte, so eine Fantasy-Geschichte eigentlich?
Es hat sehr so magische Elemente drin, aber eben nicht nur. Der Mondo, den wir spielen, die Hauptfigur, der hat noch so einen mechanischen Arm, sein Link ein Arm ist so mechanisch wie so ein Cyborg. Das ist eigentlich eher wieder Science Fiction, aber gleichzeitig tut der Arm dann immer so böse Schwaden vom Mond aufsaugen, also so ein bisschen wie in Highlander, wo sich die anderen vielleicht noch daran erinnern. Also ist auf die andere Art auch wieder magisch, der Arm. Und dazu ist dann irgendwie nie klar, träumen wir jetzt etwas, kämpfen wir da gegen lebendige Leute oder gegen Geister oder gegen eben Gegenstände, die plötzlich lebendig werden, oder sind wir da irgendwie nur in unseren eigenen Erinnerungen am Kämpfen? Also man fühlt sich wirklich so, wie wenn man träumt und schweres Fieber hat, oder? Wenn man so einen Fiebertraum hat und irgendwie noch eine harte Ladung, harte Drogen dazu. Also ich bin wirklich nach dem Spiel total verwirrt gewesen und auch richtig erschöpft, aber es ist eigentlich ein gutes Gefühl gewesen, wie es so eine Grenzerfahrung war.
Guido Berger aus der SRF Digital Redaktion. Hinter dem Spiel steht ein Auto, der nennt sich Suda 5-1.
Das ist so sein Spitzname, genau. Goichi Suda heisst der, ist ein Japaner. Goichi kann man auch als Zahl 5 und Zahl 1 verstehen. So kommt sein Spitzname zustande, Suda 5-1. Der produziert eigentlich so seit den 90er-Jahren Spiele, führt mittlerweile Regie in denen und hat wirklich so eine eigene Handschrift entwickelt, die man eigentlich gut erkennt. Das ist eher eine Ausnahme bei Spielen, weil Spiele entstehen immer in Teams, in grossen Teams. Wenn schon, hat vielleicht noch ein Studio als Ganzes so wie ein, etwas, was bekannt sind dafür. Aber dass so eine einzelne Person dass er so stark beeinflusst, ist eigentlich eher eine Ausnahme.
Und was ist denn die Handschrift von dem Suda 5-1?
Der beschäftigt sich irgendwie gern mit Mördern. Er hat schon mehrere Spiele gemacht, wo Mörder so die Hauptfiguren sind, wie jetzt auch in dem Killer is Dead. Sehr düstere Geschichten, auch eigentlich immer wahnsinnig gewalttätig. Es ist so eine stark stilisierte Gewalt, das also überhaupt nicht irgendwie realitätsnah, sondern einerseits optisch, es ist so gezeichnet, das sieht eigentlich aus wie japanische Trickfilme, wie Manga, wie Anime, aber auch auf der Ebene von der Geschichten. Auch die Geschichten sind meistens so verworren und eben so eine Mischung aus Traum und Albtraum, dass es eigentlich nichts mit Realität zu tun hat.
Ist der Suda 5-1 einfach ein ganz spezieller oder hat das auch etwas damit zu tun, dass das Spiel aus Japan kommt?
Ich glaube schon. Ich habe das Gefühl, das ist ein sehr japanisches Spiel. Es bezieht sich so auf eine Erzähltradition, die teilweise auch wirklich alt ist. Oder? Also zum Beispiel, dass es jetzt in dem Killer is Dead eigentlich überhaupt keine klare Trennlinie gibt zwischen was ist Realität und was ist Traum, was ist Realität, was sind Geister. Das gibt es zum Beispiel schon im No. No ist so eine Theaterform, die schon im 14. Jahrhundert entstanden ist in Japan und wo auch stark so von religiösen Vorstellungen geprägt ist, was im Buddhismus, im Shintoismus gibt, dass alles irgendwie beseelt ist, auch Gegenstände können leben, es gibt Geister und Dämonen. Das ist stark im Spiel drin. Denn es ist auch sehr symbolhaft und das hat, glaube ich, wirklich auch so ein bisschen mit der japanischen Sprache, mit den Umgangsformen zu tun, dass man häufig nicht das sagt, was man meint, sondern dass man immer so ein bisschen zwischen den Zielen muss lesen. Und genau so erzählt das Spiel auch seine Geschichte. Es ist nie klar, was es eigentlich genau will. Man muss es immer so ein bisschen selber dazu interpretieren. Und dann kommt einfach noch dazu, die Figuren, die da gezeichnet werden, sind sehr holzschnittartig. Es sind so Archetypen, also mehr eigentlich so Schablonen, als jetzt irgendwie naturalistisch ausgestaltete echte Personen. Und das ist gerade so in japanischen Comics eigentlich auch sehr, sehr häufig so. Also ich glaube, es ist schon sehr speziell, was der Suda 5.1 da aus seinem Kopf rauslässt. Aber es bezieht sich eben auch wirklich auf so eine sehr japanische Geschichtstradition.
«Killer is Dead» ist für die PlayStation 3 und für die Xbox 360. Es ist ab 18.
«Digital am Sonntag», das ist die Leseliste, die wir jede Woche für euch zusammenstellen. Diese Woche geht es ums Damenspiel, Guido Berger.
Ja, das ist ein schöner Artikel darüber, dass Damen ist ein Spiel, das man eigentlich lösen kann, mathematisch. Es hat ja kein Glückselement drin. Das heisst, es gibt es muss irgendeinen Weg geben, der immer gönnt. Irgendeine Strategie, die auf jeden Fall gönnt. Das geht bei all diesen Spielen, die kein Glückselement haben. Damen, Schach und so. Schach ist einfach ein bisschen zu kompliziert noch. Dort ist man rein jetzt von der Computerleistung her noch nicht in der Lage, das zu rechnen, wirklich zu lösen in dem Sinn. Und bei Damen ist es eben gegangen. Und der Artikel beschreibt ein bisschen, wie es da dazu gekommen ist und was für Leute da dahinter gewesen sind. Und einer von diesen Leuten finde ich noch sehr spannend. Das ist ein legendärer Damenspieler, der einfach sehr, sehr gut Damen spielt. Und der hat darum den Namen Terrible Tinsley, weil einfach alle immer Angst haben vor ihm. Also gegen ihn zu spielen. Und der ist so gut, dass er in 42 Jahren 3 Partien verloren hat. In 42 Jahren. Das hat er einfach immer gewonnen. Und 2 von diesen Partien, die er verloren hat, hat er so Flüchtigkeitsfehler gemacht. Also es sind eigentlich Eigenfehler gewesen. Also er hat wirklich eine einzige Partie hat er gewonnen, weil jemand in dem Moment wirklich besser gespielt hat als er.
Jeder hat mal einen schlechten Tag.
Nur einen in 42 Jahren.
Im zweiten Artikel geht es um Betrüger in Nigeria.
Genau, die so die E-Mails schicken und versprechen, sie hätten irgendwo 100 Millionen oder so ausgraben und müssen die jetzt ausser Land transferieren und da müssen wir ihnen helfen. Und
aber es kostet sehr schnell etwas.
Genau, das ist dann in der Regel so der Trick, dass man zuerst irgendwelche Provisionen muss zahlen oder Gebühren oder so und dass man dann nie mehr irgendetwas sieht von denen. Und der Brian Krebs, das ist so ein Sicherheitsspezialist, der ein eigenes Blog hat, der hat jetzt eine sehr schöne Geschichte geschrieben, was um die geht. Und das Spannende ist, eine Seite, die Keylogging als Dienstleistung anbietet. Also wo man nicht selber auf einen Computer von einem Opfer geht und dort schaut, was die Person tippt, sondern eine Art wie eine Dienstleistung, die das anbietet. Ich mache das für euch. Oder? Mhm. So eine Seite ist gehackt worden und dort hat man dann sozusagen wie Kundenlisten von denen gesehen, wer diese Dienstleistung braucht und wer versucht, so Leute zu betrügen. Und das sind offenbar Hunderte von eben so Leuten aus Nigeria dort Kunden gewesen. Und das hat jetzt dem Brian Krebs also wie ermöglicht, so ein bisschen zu schauen, wie die im Detail vorgehen und was die so machen. Und ein spannendes Detail, das ich sehr lustig gefunden habe, ist offenbar, die zum Teil gehen die untereinander noch aufeinander los. Also sie versuchen sich untereinander noch reinzulegen, scheint ein recht Herzpflaster sein dort in den Webcafés in Nigeria.
Gut, ihr findet «Digital am Sonntag» auf srf.ch unter «Digital».
Digital Feedback. Fragen, Kritik und Tipps für euch.
Wir haben eine Frage bekommen von Laurin Maurer über Facebook zu einem neuartigen Smartphone, Guido.
Ja, das haben wir auch gesehen. Er hat das spannend gefunden und wir eigentlich auch. Phoneblocks heisst das. Und das ist, so eine, ist eigentlich einfach eine Designstudie. Das ist noch nichts Konkretes dahinter. Einfach jemand hat die Idee gehabt. Und die Idee ist, dass man statt eine Platine zu haben in einem Smartphone, wo alles drauf ist, hat man so wie einzelne Module. Ein Modul für USB, ein Modul für Bluetooth, ein Modul für WLAN, ein Modul für die Batterie, ein Modul für den Speicher. Und dass die alle so rechteckig sind und dass man die dann eben so wie Lego-Steinchen kann zusammenstöpseln kann. Und das Konzept ist, die Idee vom Konzept ist, dass man dann eben nicht jedes Mal, wenn sich etwas ändert in der Technologie, das ganze Telefon muss auswechseln, sondern dass man sozusagen wie die einzelnen Komponenten kann austauschen, so wie man das bei einem grossen PC sozusagen kann machen. Das haben wir auch gesehen und haben dann ziemlich schnell gefunden, das ist, glaube ich, kein Thema für uns, weil das ist noch das ist so weit weg von jeder Realisierungsphase. Und ich persönlich gebe dem auch sehr, sehr wenig Chancen. Oder? Weil eigentlich das ganze Platinendesign im Moment läuft auf ganz integrierte Platinen, wo alles drauf ist, wo alles sehr, sehr nah beieinander ist. Das muss man machen, dass es schnell ist, das muss man machen, dass es stromsparend ist. Und sobald man das wieder anfängt auseinanderzunehmen und einzelne Komponenten bauen, verbraucht man auch sehr viel Platz für nichts und braucht mehr Strom, es wird alles langsamer. Man muss, es ist ein Albtraum, das alles zu spezifizieren, dass dann die wirklich austauschbar sind, die Komponenten. Also ich habe das auch gesehen oder, und habe wirklich das Gefühl gehabt, ja, es ist so eine es ist eine Idee, die man haben kann, wo ich verstehe, wieso man die Idee haben will. Aber es ist ein totaler Wunschtraum. Oder? Ich glaube nicht, dass das je realisiert wird.
Gut, dann ist noch eine zweite Frage zu der Pebble Watch, glaube ich, oder?
Ja, genau. Der Jeremy Stucki hat uns geschrieben als einen Kommentar unter dem Artikel, den wir hier über die Smartwatch geschrieben haben. Und du hast ja dort bröbelt mit dieser Pebble und hast dir so eine Anwendung gemacht, wo der anzeigen, welcher Song jetzt gerade läuft auf SRF 3. Das ist ja etwas, wo wir sowieso über der Webseite, auf der Webseite sieht man das. Also das ist der Datenstream, den gibt es eigentlich. Und du hast da jetzt eine App gemacht, wo das dir dann auf die Uhr anzeigt. Und er hat jetzt gefragt, er hätte, glaube ich, auch gerne. Er hat gefragt, ob man da den Quellcode könnte anschauen könnte. Das könnte man eigentlich, oder?
Das können wir machen. Ich weiß nicht genau, was er für ein Smartphone hat. Also ich brauche ein Android-Smartphone.
Oh, genau, weil es ist die App, die eigentlich das macht. Und Pebble tut nur das, was die App dann für die Notifications, die die App von sich gibt, anzeigen.
Also, in dem Fall. Also man kann schon auch eigene Apps schreiben für Pebble selber. Ah. Aber jetzt in dem Fall ist es nur eine Android-App, wo der Standard-Messaging-Mechanismus, den der Pebble dann braucht. Und da muss man auf der Pebble selber nichts ändern. Sondern es langt, wenn man eine Android-App schreibt.
Also wenn er Android hätte, dann würde es gehen.
Genau. Und
dann hast du aber noch ein Problem gehabt.
Ja, ich habe ein bizarres Problem mit dem Netzwerk, dass es funktioniert über Wi-Fi und es funktioniert über 3G oder Edge oder was das auch immer ist. Solange das Handy eingesteckt ist am USB. Sobald ich es vom USB wegnehme, geht es einmal und nachher nicht mehr.
Das ist absolut
komisches Problem. Und mich würde es noch interessieren, ob das an meinem Smartphone liegt, dem Nexus 4, oder ob das andere Leute auch schon beobachtet haben, oder ob ich wieder mal der Einzige bin, der das Problem hat.
Also das heisst, das ist nicht irgendwie pfannenfertig für alle, aber jetzt würde ich doch vorschlagen, dann tun wir den Code, so wie er jetzt einfach ist, tun wir jetzt raus, am gescheitsten auf GitHub oder so. So eine Plattform, wo man den Code kann verbreiten kann, dann kann der Jeremy das dort runterladen. Und vielleicht hat er ja einerseits Android und andererseits auch noch so ein bisschen Programmierfähigkeiten, kann das Problem noch flicken. Vielleicht hat jemand anderer von euch da draussen die Fähigkeiten, um das zu flicken. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört, vielleicht dann schon, aber jetzt im Moment, wo wir ihn aufnehmen, noch nicht. Das machen wir so bald wie möglich und tun dann den Link auf den Source Code in den Artikel zu der Pebble, wo wir geschrieben haben. Also wenn ihr auf der SRF-Seite nach der Pebble-Uhr sucht, dann solltet ihr dann dort auch den Link auf den Source Code finden.
Genau. Wenn auch ihr so eine gute Idee habt oder eine Anregung oder Kritik, dann schreibt uns an digital@srf.ch oder über Facebook SRF Digital heissen wir dort. Das war es vom Digital, im Technologie-Podcast vom Schweizer Radio und Fernsehen.
Ein Podcast von SRF.
Mehr auf srf.ch unter digital.